Tobi, wie viele Lebensjahre kostet uns eigentlich dieser Verein, sag mal?
Zu viele, glaube ich. Also der Weg zur Rente wird immer kürzer.
Und die grauen Haare immer mehr gut. Bei mir ist ist vorbei mit Haaren auf dem Kopf, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Es war wirklich wieder Drama, Drama, Drama. Ich musste mich so ein bisschen am Ende erinnern an, ich habe ja mal mit den Legenden eine Reise nach Brasilien gemacht und dann standen so zwei brasilianische Jugendliche neben mir und ich habe gefragt, guck mal hier in Brasilien, ich sehe so viele mit PSG-Trikot, mit Real Madrid-Trikot, wieso seid ihr BVB-Fans geworden? Und ich gesagt, ja, der BVB, der ist einfach immer Drama und das lieben wir so.
Ja,
Und ich gesagt,
besser
ja,
kann
sehr
man
schön.
sich zusammenfassen.
Ja, die werden dieses Spiel geliebt haben. Also, ihr bekommt natürlich von uns den Rückblick auf, wie viel waren es eigentlich am Ende? 98 Minuten BVB gegen St. Pauli, den Ausblick auf Tottenham BVB und natürlich auch noch Handball Champions League. Mein Name ist Christoph Bürkamp.
Und ich bin Tobias Reif.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, warum eigentlich eine Aufnahme am Sonntag und eine Veröffentlichung in der Nacht zu Montag, wird sich der eine oder die andere von euch fragen, weil eigentlich erscheinen wir ja immer erst mit unserem Rückblick aufs BVB-Wochenende der Nacht von Montag auf Dienstag. Jetzt ist es aber so, dass der geschätzte Kollege Reif und auch ich beide in London sein werden. Tobi beruflich, ich privat. Und wir schaffen das einfach. Wir haben auf unsere Kalender geguckt und auch auf die Kalender der lieben Kollegen, die da noch in Betracht kämen. Und wir haben festgestellt, eigentlich können nur wir beide und eigentlich können auch nur wir relativ zeitig am Sonntag. Also kommen wir jetzt mal einmal ausnahmsweise ein bisschen früher raus. Tobi, wir haben ein paar Schlagzeilen gesucht. Willst du mal anfangen mit Schlagzeilen zum Spiel Dortmund gegen St. Pauli?
Das mache ich sehr gerne. Der Kicker schreibt, in letzter Sekunde, Can rettet BVB per Elfmeter den Sieg.
Bei der Sportschau ist zu lesen, 2:0, 2:2, 3:2. BVB Ekstase gegen St. Pauli in der 96. Minute.
Sport 1 titelt VAR-Wirbel beim BVB.
Ja, und das euch sicherlich allen bekannte Portal Millanton titelt Football Bloody Hell. Also die fand ich halt richtig gut. Die musste noch mit rein, die Schlagzeile. Ich habe das Gefühl, ich frage das mittlerweile ständig die Kollegen, mit denen wir diesen Podcast machen. Wann und mit welchem Gefühl hast du deinen Platz auf der Pressetribüne verlassen, Tobi?
Ja, es war die 89. Minute, also ich habe es relativ lange, sage ich mal, rausgezögert. Eigentlich bin ich immer ein bisschen früher unten, aber ich dachte, das wird noch einiges an Nachspielzeit geben und ja, vielleicht erlebe ich den Turning Point, den Treffer doch noch oben. Das Gefühl war kein gutes, also ein komisches Spiel, irgendwie komischer Spielverlauf auch. Und dann habe ich schon so überlegt, ja, wie machen wir das überhaupt jetzt, weil die Jungs werden auch alle ja, keine Spitzenlaune haben, wenn das jetzt so ausgeht,
Ja.
Wie ich in dem Moment gedacht habe. Ich bin tatsächlich noch relativ lange im Mundloch stehen geblieben, bevor man dann wirklich runtergegangen ist und kurz nichts sehen konnte. Weil man ja in der Nachspielzeit oder auch in der 90. Minute so ständig mehr oder weniger um den 16er rumgespielt hat. Und das Schlimmste, was ja eigentlich passieren kann, ist, wenn du es dann gar nicht siehst und irgendwas
Ja.
passiert.
Und gar keine Ahnung hast, ja, ja, ja.
Genau, und dann war ich aber irgendwie mit Beginn der Nachspielzeit dann unten in der Mixzone.
In genau dieses Mundloch, glaube ich, hat Schlotti nachher noch einen Ball reingeknallt. Der hat ja einmal einen rausgeschlagen und der flog so weit, ich glaube, der ist wirklich erst irgendwo im Inneren dieses Stadions wieder angekommen. Also der war da genau da, wo du gestanden bist. Also ja, ich war rein privat beim Spiel. Du hast ja, das haben glaube ich mittlerweile alle rausgekriegt, unter anderem den Auftrag gehabt, die Stimmen einzuholen nach dem Spiel. Hattest deinen Platz auf der Pressetribüne und wir waren mit 6 Leuten insgesamt auf der Süd und wir tippen auch immer kurz vorm Anpfiff. Der Sieger, ja, kriegt dann nach dem Abpfiff. Meistens ist es ein Bier von den anderen. Und die Tipps waren aus meiner Erinnerung 2:1, 2x3:1, 4:1, 4:0 und 5:0. Also beim Spiel, Zweiter gegen Vorletzter, hätte man schon, war irgendwie schon die Hoffnung da, Es könnte auch deutlich werden. Ich hatte ehrlich gesagt bei der Aufstellung auch ein richtig gutes Gefühl. Ne? Wir wussten ja alle, Sabitzer ist nicht dabei, aber so das Mittelfeld aus Bellingham und Metscher, die sehr routinierte Dreierkette, Kobel in Topform, die gewohnten Außen, vorne kriegt Karim mal wieder eine Chance. Also für mich las sich das schon gut. Wie war es bei dir?
Ja, also von der Aufstellung her bin ich da auch absolut mit einem guten Gefühl reingegangen. Can nach dem Wechsel in der Halbzeit gegen Bremen sehr, sehr gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Und die anderen Wechsel, gut, den Bellingham hast du ja schon angesprochen, das war ja notgedrungen, weil Sabitzer ausgefallen ist und dass Karim dann mal wieder von der Kette gelassen wurde, habe ich auch verstanden. Das las sich gut, absolut.
Ja, und dann, also ich fand, der erste richtig große Aufreger war dann in der 13. Minute. Ehrlich gesagt, bei uns hatten auch schon viele so die Arme schon oben und irgendwer, wo wurde die Torhymne abgespielt? Nee, da war es noch nicht in der 13.
Das war beim Freistoß später.
Das war beim Freistoß, aber naja, dem Brand fällt halt der Ball vor die Füße. Ich meine, vom Torwart ein Abpraller, dann klärt Wahl auf der Linie. Ja, und der eingeleitet über die Außen, über Rührsen. Und ich fand, über seine Seite ging, das heißt ja immer, das Spiel ist relativ rechtslastig, über seine Seite ging am Anfang echt viel, ne?
Ja, das fand ich auffällig, weil es auf beiden Seiten so war. Also sowohl der BVB hat relativ viel über seine rechte Seite versucht, wie aber auch St. Pauli über ihre linke und damit über die rechte BVB-Defensivseite. Also das hat sich gefühlt, gerade in der ersten Halbzeit, eigentlich alles an dieser Außenlinie direkt vor uns abgespielt. Egal in welche Richtung es ging.
Haben also beide auf der Seite relativ viel Kilometer abgespult direkt. Ne?
Ja.
Ja, direkt danach, nach dieser Szene, sieht Schlotti dann auch eine, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich auch berechtigte gelbe Karte, auch wenn er sich da beschwert hat. Und ich denke bei solchen Sachen ja immer, klar, ne, es ist Nico Schlotterbeck, aber der schleppt dann 75 Minuten so eine gelbe Karte mit über den Platz, wie so ein, ja, für manche, gerade in der Innenverteidigung, vielleicht auch ein schwerer Rucksack. Hatte aber gut gelöst, ne? Also ist dann in keine ähnlich schwierige Situation nochmal reingeraten.
Ja, gab, glaube ich, mehrere Parallelitäten zu dem Spiel gegen Frankfurt. Also Alexander Blessin, der Trainer von St. Pauli, hat ja auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sogar rot gefordert für das Foul.
Okay.
Wo Nico Kovac dann daneben saß und gesagt hat, kann man so vertreten, aber wir hatten in Frankfurt eine sehr ähnliche Szene und da war Schlotti derjenige, der gefoult wurde, wo es dann auch nur gelb gab. Deswegen ist, glaube ich, gelb in dem Fall vertretbar. Und die andere Parallelität zu dem Frankfurt-Spiel war, da waren es, glaube ich, Anton und Süle, die relativ früh auch mit gelb verwarnt waren, wo ich auch schon so dachte, boah, hoffentlich kommen die überhaupt durch das Spiel. Aber dann ähnlich souverän gelöst wie Schlotterbeck gestern.
Ja, dann hatte insgesamt Harm Osmers häufiger mit seinem Headset zu sprechen, als er das wahrscheinlich vorher sich gewünscht hatte. Ja, dieser vermeintliche Handelfmeter, das war ganz lustig, wir hatten wirklich einen dabei, den nehmen wir nicht oft mit zum Fußball, der hat immer, was ist denn jetzt? Und dann nur so, ja, möglicherweise Hand. Aber ich muss halt auch sagen, das weißt du selber, du hast ja auch deinen Platz auf der Süd. Ich hatte einfach mindestens zwei große Fahnen davor. Also ich habe überhaupt gar nichts gesehen. Hast du irgendwas gesehen? Also wenigstens einen komischen Abpraller oder irgendwas?
Also sagen wir mal so, ich kann verstehen, warum man auf die Idee kommt, Handelfmeter zu geben, weil die andere Hand von Silva, die war relativ weit abgespreizt vom Körper. Und wenn er den Ball an diesen Arm oder an dieser Hand gekriegt hätte, dann wäre es Elfmeter gewesen. Problem in Anführungszeichen war, er hat sie halt an den Arm gekriegt, der halt sowas von am Körper angelehnt war. Also mehr hätte er da auch nicht machen können. Und da war ich mir dann sehr schnell sicher, auch aufgrund der wirklich vehementen Proteste aller BVB-Spieler, die drumherum standen, dass das kein Elfmeter war. Und spätestens, als wir dann die erste Wiederholung gesehen haben, haben wir ehrlich gesagt eher laut gelacht, als irgendwie noch groß geglaubt, dass es da jetzt Elfmeter geben kann. Sondern da war eher die Frage, wie kommt man darauf, da überhaupt Elfmeter zu geben. Also zu meinen, das wäre ein Handspiel gewesen.
Das ist der Vorteil deiner Position, deines Sitzplatzes, wenn man arbeitet in dem Stadion. Ja, dann gibt es noch, ich habe es ja gerade schon angesprochen, einmal wurde die Torhymne schon angespielt in der 26. Minute. Muss man aber auch sagen, wirklich ein sehr schön geschossener Freistoß vom Brand. Also so von der von der Höhe, ich fand auch so schnell genug, also mit genug Wumms geschossen, tropft dann aber trotzdem hinter der Mauer noch runter. Das Problem war nur, er geht halt neben das Tor. Und danach, fand ich, ging erstmal relativ wenig bei uns. Also St. Pauli, meiner Meinung nach, mit gefühlt auch viel mehr Ballbesitzphasen als vorher. Wie hast du das wahrgenommen? Auch so? Und wenn ja, woran lag es deiner Meinung nach?
Also erstmal der Freistoß, ich habe mir das gerade nochmal, als wir die Highlights gemacht haben, angeguckt. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Das Ärgerliche ist fast, er hat es zu genau gewollt. Also da war sowohl an der Mauer vorbei, als auch, sag ich mal, beim Tor noch genug Platz. Den hätte er gar nicht so weit in Richtung Pfosten ziehen müssen. Aber wie gesagt, im Nachhinein weiß man immer mehr. Ja, und es stimmt, danach haben sich beide Mannschaften, wie man so schön sagt, neutralisiert. St. Pauli richtig gut verteidigt, der BVB gerade im Angriffsdrittel zu viele Ungenauigkeiten, zu viele Fehler, zu viele falsche Entscheidungen einfach. Also häufig war es so, wenn der Pass hätte gespielt werden sollen, dann ging man doch nochmal ins Dribbling, und genau andersrum, wenn man eher mal hätte versuchen sollen, ins Dribbling zu gehen, dann hat man gepasst und dann war der Ball wieder weg. Das war alles, ja, ein bisschen mühsam.
Ja, was uns so ein bisschen aufgefallen ist, also du hast völlig recht, ich bin ganz bei dir, und aber St. Pauli hat eben auch Bälle hergegeben in Zonen und in Momenten, wo du denkst, boah, das ist jetzt ein guter Umschaltmoment, jetzt sind sie für ein paar Sekunden auch nicht so geordnet, und ich fand, die haben wir wirklich zu oft verschludert. Ne? Also auch teilweise war es wirklich auch so, einfach ein Angriff von St. Pauli, der Ball landet bei Kobel und du siehst auch, dass Greg guckt, wo kann ich ihn hinspielen? Kann ich den Ball langschlagen? Startet Karim durch oder gibt es irgendeinen Moment, weil eben St. Pauli dann einmal auch nicht hinten drin stand, sondern noch ganz viel Wiese hinter der letzten Kette von St. Pauli. Und da waren wir, ehrlich gesagt, da waren wir zu viel zögern. Da haben wir zum Beispiel auch viel zu selten das Tempo von Adeyemi ausgenutzt. Eine Ausnahme dann eben halt kurz vor der Pause dann ja eben doch noch das 1-0. Schöne Grüße gehen übrigens raus an den Kollegen Röwe, der just in dem Moment Bier holen war.
Einen trifft's immer,
ja. Ehrlich gesagt, auch Wahnsinn, dass der Ball dann wirklich noch hinten bei Julian Brandt landet. Allerdings, und das wirst du jetzt besser wissen als ich, hab's ja aus der Ferne gesehen, ich glaube auch ein richtig guter Laufweg von Julian Brandt, weil er steht ja dann auch relativ frei da. Klar ist das ein Tap-In, aber es ist halt auch niemand bei ihm.
Ja, ich glaube, er hat genau auf diese Situation, wie sie dann eingetreten ist, spekuliert. Silva, der halt am ersten Pfosten zum Ball geht und den ja auch nur knapp verpasst, zieht, glaube ich, zwei Verteidiger plus den Torwart damit in diese Szene. Und dann war es ein leichtes für Brandt es war noch nicht mal mehr am 5-Meter-Raum, sondern im 5-Meter-Raum, den Fuß hinzuhalten und den unfallfrei die letzten Meter zu begleiten.
Wir haben dann alle in der Pause gesagt, also jetzt einfach noch ein schnelles Tor nachlegen, dann dürfte das eigentlich hier auch laufen. Und dann kommt ja auch das schnelle Tor, sind wir wieder bei Julian Brandt. Ich fand halt super schön, wie er den timet, den Pass, der kommt genau in die Gasse, den kann Fabio Silva super aufnehmen und dann eben auch ganz uneigennützig ablegen für Karim, der den dann eben auch reinmacht. Und ganz ehrlich, in dem Moment habe ich mir um dieses Spiel gar keine Sorgen mehr gemacht. Wie war das bei euch oben?
Bei mir war es eigentlich so, dass ich dachte, ach guck mal, das ist jetzt genau das, was sie in der Winterpause so oft angesprochen haben, dass man mal früher das zweite Tor nachlegt, dass man so ein Spiel mal früher killt und nicht wieder in die 80., 85. mit nur einem Tor Vorsprung geht. Und ja, ich will nicht sagen, dann einen Gang zurückschalten kann, aber einfach das Spiel ja souveräner herspielt, als viele Spiele es im letzten Jahr noch waren. Das dachte ich in diesem Moment.
Auch ich habe gedacht, das Spiel ist jetzt gekillt. Im Nachhinein muss ich sagen, so auf dem Weg vom Stadion dann zum Auto, ich habe viele Leute gehört, die dann im Endeffekt gesagt haben, so ja, die beiden Tore, die St. Pauli dann macht, die davon gelingt ihm im Training vielleicht einer von 10. Ja, finde ich jetzt ein bisschen billig, ehrlich gesagt, weil so klar, das 2-1 kommt gefühlt aus dem Nichts, aber danach war St. Pauli schon im Spiel. Also das 2-2 hatten sie sich dann auch erarbeitet, oder? Oder wie siehst du das?
Ja, also da hat man auf jeden Fall gemerkt, wie so ein Momentum die Seiten wechseln kann. Für mich gehört, und das hat auch Niko Kovac auf der Pressekonferenz nochmal betont, dazu, das, der Eckball zum 2:1. Da wird Schlotterbeck im Mittelkreis derart eindeutig gefoult und der Schiedsrichter steht wirklich 3 Meter daneben und hebt die Schultern und sagt weiterspielen. Also das war wirklich Hanebüchen. Nichtsdestotrotz muss man beide Standards besser verteidigen. Da waren sich sowohl Emre Can als auch Waldemar Anton auch einig im Interview nach dem Spiel. Und ja, dann war das Momentum spätestens nach dem 2:2 voll auf St. Paulis Seite. Und es hätte mich nicht gewundert, wenn da irgendwie noch das 3:2 fällt für St. Pauli, weil die Chancen waren da.
Ja, ich komme nochmal eben drauf zurück, weil der Kollege, der Sportskamerad Ricky J. Jones war mir offen gestanden, weitestgehend unbekannt vor dem Spieler. Der hat ja dann eine relativ gewichtige Rolle gespielt. Also er macht dann eben das 2:2, auch artistisch, keine Frage. Hat ja sogar die Chance zum 2:3, die dann Kobel klärt. Und er trifft eben in dieser 94. Minute auch noch Maxi Bayer am Schienbein. Also so ein bisschen from hero to zero in wenigen Minuten, der Jones. Ganz ehrlich, also ich habe null damit gerechnet, dass daraus ein Strafstoß werden könnte. Ich war so in Gedanken eigentlich schon dabei, wer zirkelt den Ball jetzt besser rein? Ist das ein Links? Ist das was für ein Linksfuß? Ist das was für ein Rechtsfuß? Wo sind Schlotti, Emre, Waldi, unsere kopfballstarken Spieler? Habt ihr in der Zeit, die das gedauert hat, dann schon eine Zeitlupe von dem Foul bekommen? Hattest du dann schon eine Ahnung, so, oh ja, der war vielleicht wirklich im 16er, weil, also wir haben alle gedacht, nee, das wird kein Elfmeter.
Also ich war dann schon in der Mixzone und da hängen ja, wie du auch weißt, mehrere Fernseher und ich hatte tatsächlich sofort das Gefühl, oh, das ist ganz schön eng. Und habe dann gesehen, dass er Freistoß gegeben hat. Und dann kam die erste Slow-Mo-Einstellung und da sah man so die 16-Meter-Linie in der Verlängerung und da habe ich zu den Kollegen sofort gesagt, für mich die Linie gehört zum 16er, für mich ist das Elfmeter. Und dann hat es relativ lange gedauert, aber ja, hab mich meine Einschätzung mal nicht getrügt, sondern es war dann genau die Entscheidung, die ich da auch gesehen habe. Nämlich, er trifft ihn entweder minimal in oder aber auf jeden Fall auf Höhe der Linie und damit dann Strafstoß.
Ja, und was für ein Gefühl hast du, wenn Emre Can sich dann da den Ball hinlegt?
Eigentlich ein sehr gutes, aber ich hatte grundsätzlich in diesem Moment, als es dann hieß Elfmeter, dachte ich, boah, jetzt jubeln alle. Also man hat ja schon in diesem Moment gehört, als Harm Ausmaß sagte, das Foul innerhalb und es klang, als wäre das Tor schon gefallen.
Ja, ja,
da dachte korrekt. Ich, boah, der muss erstmal rein. Das ist die maximale Drucksituation. Ne? Wenn du dann in der 95. Minute dir vor der Süd den Ball da hinlegst, der muss erstmal rein, weil klar ist auch, wenn der nicht drin ist, dann ja, wird es richtig ungemütlich, sag ich mal. Aber souveränst verwandelt.
Ja, ne, also diese Ruhe, diese Souveränität, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal für uns einen verschossen hat. Diese Ruhe, ja, ne, die hat er halt, ne? Und schön ist dann eben auch, dass er ihn, obwohl der Torwart früh in die Ecke geht, aber er schießt ihn einfach so feste und so platziert, dann kommst du halt als Torwart auch nicht mehr wirklich dran, ne?
Ja, also man sagt ja häufig irgendwie souverän verwandelt, wenn der, sag ich mal, so halb gar in die Ecke geschossen wurde, wo der Torhüter halt nicht in springt. Das ist dann für mich eher, naja, nicht wirklich souverän, weil wenn der Torhüter da hinspringt, dann hat er ihn. Aber das war ja jetzt in die Ecke, in die der Torhüter gesprungen ist und ja, flach platziert, hart genug, kann man nicht meckern.
Und bei dir war es wahrscheinlich so, du hast in dem Moment, gut, erstmal wahrscheinlich mit der Security vor der Kabine und deinem Kameramann gejubelt und dann alle Fragen auf dem Zettel durchgestrichen und neue reingekritzelt, oder wie war das?
Ich hatte tatsächlich gar keine Fragen aufgeschrieben. Das kam ein bisschen dem Spielverlauf, hatte ein bisschen mit dem Spielverlauf zu tun und damit, dass ja auch unser Bundeskanzler im Stadion war und dann während des Spiels unsere Social-Media-Kollegen zu deren Social-Media-Kollegen gebeten wurden, um den Collab-Post zu besprechen, was dann dazu führte, dass ich während des Spiels auf Twitter oder heutzutage X einspringen musste.
Habt ihr Jobsharing dann gemacht, ganz spontan? Okay.
Ja, ich musste dann da einspringen, wie gesagt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich so fokussiert darauf war, da nichts verkehrt zu machen und sauber, ich sag einfach mal, zu twittern, weil zu exen klingt komisch.
Ja,
dass
allerdings.
Ich gar nicht die Zeit hatte, mir groß Fragen zu überlegen. Und dann aber unten, als dann das 3:2 gefallen war, habe ich angefangen, mir auf jeden Fall neue aufzukritzeln.
Ja, stark, ey, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja interessant. Haben die dich einfach mal vor den Laptop gesetzt? Ja, schön. Der Torschütze war ja dann auch bei dir am Mikro, genau wie Waldemar Antwort ist auch gut. Das ist ein freudscher Versprecher. Ich würde sagen, wir hören direkt mal rein.
Imre, Nachspielzeit, Elfmeter ist drin. Wie gut fühlt sich das an, wenn man der über der Linie ist?
Sehr gut. Emotionen pur, habe ich schon sehr oft heute in den Interviews gesagt, aber es ist einfach so, es ist die Wahrheit. Es gibt nichts Schöneres im Fußball. Last Minute Tor zu erzielen und dann noch hier zu Hause in Dortmund vor der gelben Wand, das ist, kannst du gar nicht beschreiben.
Ist ja gleichzeitig auch, sag ich mal, die maximale Drucksituation. Trotzdem extrem sicher verwandelt. Wann wusstest du, wie du den schießt?
Schon vorm Spiel, ehrlich gesagt. Also ich wusste, dass der Torwart sehr, sehr früh normalerweise in die Ecke geht. Und dann habe ich eigentlich am Anfang geguckt, ob der sehr, sehr früh geht. Und dann mir eine Ecke ausgesucht und gesagt, okay, da schieße ich hin, hart. Und so ist es gekommen. Ich glaube, der Elfer war gut und zum Glück ist er reingegangen und dadurch konnte ich der Mannschaft helfen und schöner gibt es nicht.
Waldi, ich glaube, Fußball ist manchmal verrückter Sport. Ich glaube, viele im Stadion haben mit einem Unentschieden am Ende gerechnet. Wie froh bist du darüber, dass ihr am Ende gewonnen habt?
Ich hoffe erstmal, dass nicht viele mit einem Unentschieden gerechnet haben. Ich glaube, jeder weiß, wer ins Stadion hier kommt, was für eine Wucht wir entwickeln können, auch in der letzten Minute ein Tor zu schießen. Ich glaube, ich hoffe, dass da jeder dran glaubt, weil das ist wichtig, weil wir glauben dran und die Fans draußen müssen auch dran glauben, weil ich glaube, wir haben hier eine unglaubliche Macht, eine Aura, die, ich glaube, jeden Gegner einschüchtern kann und da muss jeder bis zum Schluss dran glauben, auch die Fans. Am Ende war es wichtig. Wir haben klar, die Standardsituation zweimal haben wir nicht gut verteidigt. Ansonsten haben wir gar nichts zugelassen eigentlich. Wir haben ordentlich den Ball gespielt, haben 2-0 ein bisschen weniger gemacht. Das müssen wir ansprechen, ganz klar. Aber ansonsten haben wir, denke ich, ein ordentliches Spiel gezeigt. Klar, wieder ein paar Dinge nicht so gut rausgespielt, ein paar leichte Fehler gemacht. Das müssen wir einfach weiter aufarbeiten, weiter trainieren, weitermachen und sind wir erstmal zufrieden, dass wir 3 Punkte geholt haben.
Du hast den Glauben schon angesprochen. Was sagt das über euch als Team aus, dass ihr es am Ende eben zieht, dass ihr 3-2 gewinnt?
Ja, ich glaube vieles. Ich glaube, die Mentalität stimmt. Jeder will gewinnen. Natürlich war es am Ende glücklich mit einer knappen Entscheidung, ob es Elfmeter ist oder nicht. Trotzdem hat jeder dran geglaubt bis zum Schluss. Und vielleicht sind das dann die 1-2% Glaube, die wichtig dann sind, dass dann solche Entscheidungen auf deine Seite gezogen werden. Am Ende müssen wir einfach, wie gesagt, wir haben einen unglaublichen Team-Spirit gezeigt, wieder mal, ich glaube, die letzten Monate schon oft gezeigt. Und das zeichnet uns aktuell einfach aus, dass wir auch in der Lage sind, in den letzten Minuten ein Tor zu schießen.
Ja, Waldi sagt es, die Fans müssen dran glauben. Jetzt muss ich aber sagen, bei mir im Blog haben nicht mehr viele dran geglaubt. Also das lässt sich nicht wegdiskutieren, so diese Erwartungshaltung. Bei einigen, jetzt nicht bei allen, aber bei einigen, die ist im Block einfach maximal. Ne? Also das hörst du raus, deren Attitüde ist, wir müssen hier St. Pauli aus dem Stadion schießen. Punkt. Also da waren einige verbale Ergüsse in der Schlussviertelstunde dabei. Die sind jetzt nicht so ganz zitierfähig gewesen. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber man muss natürlich schon sagen, also das ist zumindest mein Gefühl, wenn in unserem Stadion noch 10 Minuten plus Nachspielzeit auf der Uhr sind, also dann müssen doch noch 2-3 große Chancen kommen, oder nicht?
Ja, man weiß eigentlich, mindestens einen kriegst du noch. Ich finde aber, dass zur Wahrheit auch gehört, es war ja jetzt kein Chancenfeuerwerk. Also es lag ja jetzt nicht unmittelbar in der Luft. Und ich glaube, wenn es diesen Elfmeter oder selbst auch diesen Freistoß, was auch immer daraus geworden wäre, nicht gegeben hätte, weiß ich nicht, ob diese Riesenchance noch gekommen wäre. Deswegen kann ich so ein Stück weit nachvollziehen, aber er hat natürlich völlig recht. Man muss immer dran glauben und es war ja mal wieder das beste Beispiel, wie er es so schön gesagt hat, was für eine Aura dieses Stadion dann auch hat. Und dass man dann am Ende doch den Dreier einfährt.
Ja. Wir tüten also drei weitere Punkte in der Bundesliga ein. Und ja, wenn ihr diesen Podcast am Montag hört, ja, dann sind wir beiden wahrscheinlich schon auf unterschiedlichsten Wegen unterwegs nach London. Tobi, müssen wir eingestehen, kriegt das deutlich bessere Hotel als ich. Wir haben da so ein so fensterlosen Mini-Raum irgendwo in Central London gebucht. Da ist die Location wichtiger als die Aussicht. Wenn wir ehrlich sind, wir werden sowieso nur unterwegs sein und abends immer nur zum Schlafen. Du musst ja oder darfst arbeiten in London. Lass uns die eine oder andere Sache zu diesem Champions-League-Spiel bei Tottenham vielleicht schon mal sagen. Erstmal, ich gehe schwer davon aus, dass der Auswärtsblock, dass wir diesen Laden übernehmen werden, sage ich jetzt mal ganz großkotzig und selbstbewusst, weil, also wir haben es ja schon bei City erlebt oder ich habe es schon bei City erlebt, die Stimmung in englischen Stadien ist nicht mehr so, wie man sich das vielleicht vorstellt, ist nicht so berühmt. Also die City-Fans hätten ja zum Beispiel im Spiel gegen uns alle Gründe gehabt, um da mal richtig aus dem Sitz zu gehen. Die waren an dem Abend richtig stark, besser als wir. Wir hatten da wenig dagegen zu halten. Und es war trotzdem nichts los, ne? Also, und deshalb glaube ich, auch am Dienstag, unabhängig vom Spielverlauf, wir werden da richtig laut sein und man wird uns richtig hören. Also jetzt Spielverlauf ist das Thema, Tobi. Wie könnte diese Begegnung zum jetzigen Zeitpunkt laufen? Was könnte die deiner Meinung nach hergeben?
Ja, dann starten wir mal mit dem Blick in die berühmte Glaskugel.
Ja.
Ganz schwierig, finde ich, weil die haben ja gestern, glaube ich, mehr oder weniger parallel zu uns gespielt oder um 16 Uhr angefangen. Also, wie gesagt, mehr oder weniger parallel. Und ich hatte mal so in der Kicker-App auf die Aufstellung geguckt und dachte so, boah, von den Namen her ist da schon eine Truppe, da sind richtig gute Kicker dabei. Und dann verlieren sie aber auch da wieder das Heimspiel gegen West Ham. Also irgendwie, ja, komische Truppe, also komisch. Schwierig einzuschätzen. Ich glaube oder bin zuversichtlich, dass wir da unser Champions-League-Gesicht auswärts zeigen, weil ich glaube, bei Juve, klar, das ist doof gelaufen hinten raus, aber eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht.
Ja.
In Kopenhagen souverän gewonnen. City, gut, das ist halt Manchester City. Da verlieren, glaube ich, auch andere Mannschaften. Und ich bleibe dabei, kurz nachdem das 3:1 gefallen ist, hatte man eine Phase, wo ich so dachte, ha, wer weiß, wenn jetzt noch einer über die Linie geht, was dann passiert. Ja, ich glaube, das ist ein Duell auf Augenhöhe tatsächlich. Ich hoffe natürlich auf einen Spielverlauf, der eher zu unseren Gunsten endet. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wer wann in Führung geht.
Also ich habe ausnahmsweise mal gerade eben noch online ein bisschen in die englischen Tabloids, also die Boulevardmedien, übersetze ich jetzt mal, reingeschaut und würde da mal drei Schlagzeilen vorlesen. Also die Sun schreibt, Boo Aya, Thomas Frank boot down tunnel after dire West Ham defeat. Also Boo Aya ist jetzt so eine Übersetzung von Who Aya. Das singen englische Fans speziell gerne auch aus dem Auswärtsblock, wenn man dann irgendwo führt, um sozusagen zu zeigen, ja, wer seid ihr überhaupt? Der Daily Mirror schreibt, Frank on the brink, also der Trainer quasi auf der Kippe. Und die Daily Mail schreibt, Thomas Franks Tottenham Future is in doubt after toxic atmosphere during 2-1 home defeat by rivals West Ham. Weil das kommt ja noch dazu, also historisch gesehen sind Tottenham und West Ham halt wirklich verfeindet, kann man tatsächlich so sagen. Und die Atmosphäre, also das ist ja jetzt rausgekommen, also geht halt krass gegen den Trainer, der es natürlich auch echt seit Saisonbeginn schwierig hat, aber da kann er ja eigentlich gar nicht so richtig viel für, weil eben die Chefs den sehr beliebten Ange Postecoglou entlassen haben, obwohl der nach Ewigkeiten für die Spurs mal wieder einen Europapokal gewonnen hat, nämlich die Euroleague. Das klingt halt alles nach einem richtig, richtig explosiven Gemisch. Und ja, ich habe gerade gelesen, in Frankfurt ist Dino Topmöller nicht mehr Trainer und ich könnte mir vorstellen, also dass, ich weiß jetzt nicht, wie prozentual hoch oder niedrig die Chance ist, aber es kann wirklich sein, dass uns eine ähnliche Meldung auch noch aus London erreicht, was Thomas Frank angeht. Denn aktuell stehen die Spurs halt auf Platz 14 in der Premier League mit nur 7 Siegen aus 22 Ligaspielen. Allerdings, Tobi, müssen wir ganz klar sagen, in der Champions League sieht es besser aus.
Ja, da sind sie Elfter, ne? Direkt hinter uns, hinter dem BVB. Und genau wie wir, 11 Punkte aus 6 Spielen, 3 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage. Und diese Niederlage hat der gemeine Fußballfan vielleicht noch im Kopf. Das war ein spektakuläres 3:5 bei PSG. Und ich glaube, da gilt Ähnliches wie für uns bei Man City. Also gerade auswärts darf man gegen so eine Truppe auch noch verlieren.
Und bei dem Spiel in Paris, was du gerade genannt hast, ne, hat einer zweimal für Tottenham getroffen, den wir alle noch gut aus der Bundesliga kennen, ne?
Ja, der auch für PSG mal gespielt hat, Randall Kolo Muani. Er hatte in Frankfurt ein sehr erfolgreiches Jahr mit 26 Toren und 17 Vorlagen in 50 Pflichtspielen. Ich kann mich noch dunkel dran erinnern, dass der auch zumindest gerüchteweise mal in Dortmund gehandelt wurde. Ist dann aber nach Frankfurt gegangen und ja, nach diesem ja wirklich beeindruckenden Jahr hat er dann für ja angeblich, so genau weiß man das ja nie, aber wohl bis zu 95 Millionen Euro zu PSG gegangen und da aber nicht so wirklich glücklich geworden. Gab dann erst eine Leihe zu Juve, jetzt gehört immer noch PSG, aber leihweise dann bei Tottenham und ja, für die Spurs läuft es bei ihm auch noch nicht so wirklich. 22 Spiele, 2 Tore, 3 Assists, das ist ja, nicht so wirklich überragend.
Nee. Da gibt es vorne drin noch den Dauerbrenner Richarlison. Da weiß ich immer nicht so genau, was ich von dem halten soll. Im Mittelfeld der Ex-Leipziger Xavi, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin kein Fan von dem Kollegen. Und was den Spurs richtig wehtun sollte oder wird, ist halt, dass Nationalspieler James Maddison im Mittelfeld schon jetzt seit Mai wegen einem Kreuzbandriss fehlt. Weil ich glaube, der war schon so ein bisschen auch Dreh- und Angelpunkt bei denen. Und ja, jetzt so mit dieser ganzen Genese würde ich behaupten, auch wenn es vielleicht nach zwei engen Heimspielen gegen Bremen und St. Pauli vermessen klingt, ich finde, wir haben da echt gute Chancen in Nord-London zu gewinnen.
Tja, warum nicht? Also Hot Take, der BVB gewinnt da 3:1, Doppelpack, Serhou Guirassy. Ihr habt das zuerst gehört.
Ja, und vor allem bekäme dann sehr wahrscheinlich, wir bleiben mal beim Konjunktiv, eine gute Chance im Heimspiel gegen Inter am letzten Spieltag der Ligaphase wirklich noch diese Playoff-Spiele zu umgehen und unter die ersten 8 zu rutschen. Auch irgendwie gefühlt jetzt gerade ein Hot-Take nach einem 2:2 im letzten Spieltag gegen Bodø/Glimt. Aber ich halte es nicht für unmöglich. Also Tobi wird euch auf jeden Fall alles rund ums Spiel aus London liefern, zum Beispiel ja auch das Netradio dann mit Nobby, ne?
Tobi? Genau, mit dem besten Stadionsprecher der Welt.
Sehr gut, sehr gut. Wir sprechen jetzt noch kurz über Handball, denn es ist tatsächlich geschafft, der erste Champions League Auswärtssieg für den BVB in der laufenden Saison. Unser Team gewinnt in Montenegro bei Buducnost Podgorica. Podgorica?
Respekt.
Ja, ich hoffe, ich betone das richtig und es heißt nicht Podgorica. Naja, mit 25:22 jedenfalls und der BVB hat jetzt 6 Punkte und ja, Playoffs sind jetzt tatsächlich wieder möglich.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall auch der Anspruch, gerade Dana, die ja jetzt hier auch mit uns zusammenarbeitet, hat schon ein, zwei Mal durchblicken lassen, dass das doch das Ziel ist, neben dem Final Four im Pokal und ja auch der aktuellen Tabellenführung in der Bundesliga auch in der Champions League noch die Playoffs zu erreichen. Und was ich besonders stark fand, war, dass sogar ein paar Fans, also rund ein Dutzend, mit nach Montenegro gereist sind. Und da ist die Freude natürlich besonders groß, dass es am Ende zum Auswärtssieg gereicht hat.
Ja, wenn du den Trip mitmachst und dann wirklich so ein enges Spiel mit gutem Ende siehst, ich genauso, weil 9 Minuten vorm Anpfiff stand es eben noch 21:21, also eine richtig enge Kiste. Dann hat der BVB aber die Nerven behalten, eine ganz starke Schlussphase hingelegt. Und wir können auch festhalten, 22 Gegentore in der Champions League ist, was die Abwehrarbeit angeht, auf jeden Fall ein gutes Zeugnis. Und ja, also habe ich jetzt zumindest vernommen, dass es auch unter anderem wieder mal an Sarah Wachter im BVB-Tor lag.
Ja, ich glaube, die ist nicht umsonst Vize-Weltmeisterin mit der deutschen Nationalmannschaft geworden. Nächstes Spiel dann kommenden Samstag wieder in der Champions League. Da geht es dann nach Norwegen gegen Storhamar. Ich hoffe, auch das ist richtig ausgesprochen. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass es direkt den nächsten Auswärtssieg gibt. Dann kann es auch noch was werden mit ja, mindestens Platz 6 und den Playoffs.
Ja, und dann holen wir Dana Bleckmann auf jeden Fall auch wieder in den Podcast, ne? Also da ist. Ja,
jederzeit gerne. Schön.
Also vielleicht fragt ihr euch jetzt oder der ein oder die andere von euch, und was ist jetzt mit Tischtennis? Die spielen doch auch Sonntag. Da müssen wir den ganz klaren Disclaimer vorweg schicken, dass wir leider so früh aufnehmen müssen, dass wir das Spiel nicht mehr abwarten können. Der BVB spielt ja in Grün-Wettersbach. Aber wir waren eben in der letzten Podcast-Folge vielleicht als so eine Art Ausrede ja sehr ausführlich beim sensationellen 3:2-Erfolg gegen dieses Überteam aus Saarbrücken dabei. Mit der fachlichen Expertise von Timo Boll. Dieses Mal ja, können wir euch so einen Service leider nicht bieten. Auf jeden Fall. Sorry deshalb, Tobi. Ich kann mir vorstellen, du, wenn wir jetzt hier fertig sind, schraubst wahrscheinlich direkt weiter an den Bundesliga-Highlights für unseren YouTube-Kanal oder irgendwas in der Richtung.
Ne? Ich möchte mich jetzt nicht selbst loben, aber die haben wir tatsächlich schon fertig. Die sind eingeplant. Wir dürfen sie ja leider erst heute Nacht um Mitternacht veröffentlichen. Das hat Gründe, die die DFL vorgibt. Aber natürlich, falls ihr einen BVB-TV-Account habt, da sind die Highlights schon einsehbar hinter der Bezahlschranke. Und ich darf tatsächlich dann jetzt gleich Feierabend machen, wenn wir hier durch sind.
Stark, hast also nur für mich gewartet. Dann nochmal vielen herzlichen Dank. Und auch dir auf jeden Fall eine gute Reise nach London. Euch allen einen guten Start in die Woche. Drückt den BVB gegen Tottenham die Daumen. Die Pressekonferenz aus London, vielleicht noch die Erinnerung vor dem Spiel, ist übrigens um 20 Uhr deutscher Zeit. Also falls ihr Zeit habt, schaut gerne auf unseren Kanälen rein. Und wie immer, schreibt uns an. Welche E-Mail-Adresse, Tobi?
An podcast@bvb.de, sofern ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche habt. Und wir enden jetzt mal mit einer ganz exklusiven Info, die ich nämlich gerade, während wir hier aufgenommen haben, reinbekommen habe. Spieler auf der Pressekonferenz wird Felix Metscher sein.
Wow, das ist ja wirklich direkt weitergereicht. Der Mann kann bei Twitter noch schnell mit reinrutschen und packt hier direkt noch die exklusiven Mitteilungen rein. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank, Tobi. Und bis bald dann. Ne? Gute Reise.
Danke dir auch. Und wir sehen uns dann in London, wo wir hoffentlich die nächsten 3 Punkte einfahren.
Macht's gut. Yes.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.